Standpunkt.
Standpunkt ist eine Veranstaltungsreihe des Bundesministeriums für Bildung. Kooperationspartner ist der ORF. Der Kurier ist Partner des Redaktionsteams.
Herzlich willkommen im offenen Kulturhaus Linz. Ich begrüße alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrerinnen und Lehrer, die zu dieser Podiumsdiskussion Standpunkt gekommen sind. Das heutige Thema lautet verantwortungsbewusstlose Gesellschaft. Und da denke ich mir, da mache ich jetzt zu Beginn der Diskussion den Verantwortungstest im Publikum. Ich bitte um aufzuzeigen. Ich stelle Fragen und Sie bitte zeigen auf, ob Sie dann ja oder nein. Jetzt geht es darum, wer möchte überhaupt Verantwortung übernehmen im Publikum? Bitte. Das ist jetzt knapp über die Hälfte. Oder ja, ich würde sagen, so ungefähr die Hälfte, ist auch interessant. Wer im Publikum ist Klassen- oder Schulsprecherin respektive Sprecher? 1, 2, 3, 4, 5 von 137 Jugendlichen habe ich hier auf dem Zettel stehen. Wer hat schon einmal in einem sozialen Netzwerk von anderen eingefordert, so geht das bitte nicht? Also ich weiß nicht, als Antwort auf irgendein Hassposting oder auf irgendeine Meinung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ist einer oder eine bereit, bitte das Mikro bereithalten, von denen, die jetzt aufgezeigt haben, ein Beispiel zu nennen? Bitte sehr.
Hallo, ich bin Alexander Tempo und gehe in die BRG Hammerling. Mein Beispiel war das, dass nach der Wahl des Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin sozusagen in meinem Facebook-Feed sich ziemlich aufgegeilt haben darüber, dass halt eben Van der Bellen Wähler und Wählerinnen einen formell höheren Bildungsgrad haben. Und ich habe gesagt, irgendwie geht das nicht, man darf Leute jetzt nicht irgendwie total niedermachen, nur weil sie jetzt was wählen. Man darf nicht sagen, Blau wählen ist dumm. Naja, halt. Ja, auf jeden Fall, man darf da nicht sofort gleich ausschließen. Und dass man nicht irgendwie Leute mit niedrigem Bildungsgrad gleich irgendwie als politisch verdümmlich darstellt.
Auf jeden Fall, Sie haben sich positioniert und das ist immerhin eine Form von Verantwortung übernehmen, meiner Meinung nach. Danke sehr. Ich begrüße hier am Publikum meine Gäste Corinna Scherer-Wenzel, dann den Oliver Stauber und zu meiner Linken David Rötler. Ich beginne mit Ihnen, Frau Scherer-Wenzel. Sie lehren am Institut für Staatsrecht und politische Wissenschaften an der Johannes Kepler und Universität Linz. Ich nehme an Recht. Jetzt zu meiner Frage. Meinungsfreiheit gehört in unserer Gesellschaft zu einem hochgehaltenen Recht. Können Sie uns ein konkretes, positives Beispiel für die Anwendung dieser Meinungsfreiheit in sozialen Netzwerken geben?
Konkretes Beispiel wird jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Ich verbringe ja auch nicht meine gesamte Zeit auf diversen
Ja, aber Sie sind ja selbst in Facebook, nehme ich an.
Da ist
ja
vielleicht schon was. Ich bin auf Facebook, ja. Ein konkretes positives Beispiel, das ich beispielsweise sehe, ist, dass hier vor allem Medien, diverse Zeitungsunternehmen, Rundfunkunternehmen etc. auch auf sozialen Plattformen präsent sind. Und ein positives Beispiel für eine praktizierte Meinungsfreiheit ist natürlich schon auch, dass hier die gesamte Bevölkerung, alle Nutzerinnen und Nutzer dieser sozialen Netzwerke auch kommentieren können, Beiträge liefern können zu beispielsweise journalistischen Artikeln, die dort geteilt werden, die dort veröffentlicht werden oder auch Rundfunkbeiträge, die dort geteilt werden und veröffentlicht werden. Also insofern sind soziale Netzwerke von der Anlage her und a priori natürlich das Beispiel für eine gesteigerte Meinungsfreiheit auch in unserer digitalen Gesellschaft, dass es dann gewisse Defizite gibt, die sich auf diesen sozialen Plattformen auch äußern, ist auch klar, aber das wäre jetzt so ein bisschen
werden
meine Antwort auf Ihre Frage.
Werden wir möglicherweise noch darauf sprechen kommen. David Rötler zu meiner Linken ist Unternehmensberater, Erwachsenenbilder, hat Rechtswissenschaften studiert. Ich zähle jetzt nicht auf alles, was er macht, sonst würden wir wahrscheinlich in einer halben Stunde noch nicht diskutieren. Er ist Mitbegründer von werdedigital.at und digi4family.at. Herr Rötler, was bedeutet eigentlich für Sie, Verantwortung zu übernehmen? Ein Haus zu bauen, eine Familie gründen oder ein richtig deftiges Hassposting abzugeben?
Okay, gut.
Ja, Sie können sich sehr aussuchen.
Schöne Frage. Nein, also ich glaube, Verantwortung kann man auf allen auch eben angesprochenen Ebenen übernehmen. Also einerseits natürlich auch für mich selbst, für meine Gesundheit oder für mein Wohlergehen. Dann natürlich für die, die mir irgendwie nahestehen, also das kann meine Familie sein, aber dann natürlich auch ganz wichtig für die Gesellschaft. Und diese Form des Wahrnehmens von Verantwortung kann natürlich online oder offline sein. Also das könnte sein, dass ich irgendwie Glasscherben von der Straße weg tue, weil sich jemand verletzen könnte oder ein Fahrradreifen kaputt gehen kann. Aber natürlich genauso auch online, dass ich zum Beispiel mäßigend auf irgendwie entgleisende Diskussionen auf Facebook oder wo auch immer einwirke.
Danke. Oliver Stauber ist Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler und Rechtsanwalt und Sie haben auch an einem Projekt gearbeitet, wo es um die digitale Signatur gegangen ist. Ich erwähne das jetzt nur, weil es vielleicht um Autorisierung im Internet auch gehen könnte heute in der Diskussion. Ich frage mich, wie ist es Ihrer Meinung? Soll jeder kenntlich sein, wenn er im Internet irgendetwas macht? Jeder und jede?
Naja, das ist eine sehr spannende Frage, weil das Internet bis dato ja natürlich auch den Vorteil hatte, dass man anonym bleiben konnte. Gerade jetzt im Facebook und anderen sozialen Medien war es ja bis jetzt immer ein großer Vorteil, auch anonym aufzutreten. In letzter Zeit ist das aber natürlich immer mehr dazu genutzt worden, auch eben Meinungen kundzutun, die jetzt vielleicht herabwürdigend sind oder politische Mitbewerber zu schaden oder überhaupt auch in, wie wir jetzt mitbekommen haben, auch in der letzten Wahlauseinandersetzung, vielleicht aufgrund von Dirty Campaigning und sonstigen Geschichten hier Einfluss zu nehmen auf die Meinungsbildung, auf die Meinungsfreiheit auch bis zu einem gewissen Grad, aus meiner Sicht unlauterer Art und Weise. Und da könnte man natürlich, wenn man jetzt hergeht und sagt, man schafft eine Autorisierung, ja, man muss sich im Facebook künftig mit digitaler Signatur oder wie auch immer anmelden mit Klarnamen hier, weil ja auch durchaus strafrechtlich relevante, und da bin jetzt dann der Anwalt, strafrechtlich relevante Postings und Aussagen getätigt wurden, die nicht nachverfolgt werden jetzt können oder auch irgendwelche komischen Seiten, die hier herabwürdigend unterwegs waren, nicht nachverfolgt werden kann, wer da dahinter steht und hier nicht die strafrechtliche Verantwortung gezogen werden kann, kann man sich natürlich überlegen und diskutieren, ob man das Grundrecht der Meinungsfreiheit hier in dem Bereich so einschränkt, dass man sagt, okay, die Menschen müssen Verantwortung für ihre Aussagen tätigen, auch im Netz und in den sozialen Medien.
Verantwortung übernehmen oder zu lernen, Verantwortung zu übernehmen, ist ein Teil des Erwachsenwerdens. Und man muss auch die Haftung für die Folgen des eigenen Handelns übernehmen. Jetzt eine Frage ans Publikum. Vielleicht gibt es von den Schülerinnen und Schülern schon auch eigene Ideen, was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen? Ich bitte Sie, sich dazu zu melden und Beispiele zu geben.
Also ich bin die Katharina Hoheneder aus Wels und gehe eben in das WRG Wels. Und wir haben in der Schule ein Fach, das heißt soziale Verantwortung. Und dabei müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also eigentlich sagen wir nur Teilnehmerinnen, dieses Faches in einer sozialen Einrichtung Stunden ableisten. Dafür sind wir nicht bei uns in der Schule, sondern leisten eben Arbeit in sozialen Institutionen. Einige Klassenkolleginnen sind im Kindergarten und spielen mit den Kindern, machen erzieherische Tätigkeiten. Einige sind in Hauptschulen oder in neuen Mittelschulen unterwegs und machen mit den Kindern Hausübungen. Andere sind im Krankenhaus und schauen sich die Tätigkeiten der Schwestern und Ärzte an. Wieder andere sind im Altersheim und unterstützen die Pfleger und Pflegerinnen bei.
Ja. Möchte vielleicht irgendjemand aus der Klasse berichten, wie es im konkreten Einzelfall in so einer sozialen Einrichtung beim Mitarbeiten gegangen ist? Oder ihr? Bitte sehr.
Ich bin die Michaela Deixler und ich gehe auch ins WRG der Franziskanerinnen. Und ich arbeite in einem Demenzwohnheim. Und meistens bin ich dort eben 2 Stunden am Nachmittag und verbringe eben dort die Zeit und helfe eben den Bewohnern bei den Aufgaben, richte den Kaffee her oder spiele mit ihnen oder wir machen Mobilitätsübungen oder ich lese ihnen einfach vor. Genau.
Und wie geht es Ihnen damit? Hat es Berührungsängste gegeben und was ist das Positive, was man da mitnimmt?
Bei mir war es eben so, dass die Bewohner teils schwerst dement sind, aber noch ziemlich jung. Und meistens suchen sie sogar die Nähe zu mir. Und da hat man gar nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie geschreckt zu sein.
Gut, danke sehr. Danke für die Wortmeldung. Ich beginne jetzt einmal auf dem Podium. Beginne bei Ihnen, Herr Rötler. Es gibt heute eine Entwicklung, dass man das Gefühl hat, die Menschen möchten, dass ihnen die Verantwortung abgenommen wird. Der Staat soll etwas richten, auch bei bestimmten Entscheidungen. Ist es zu viel oder ich sehe an Ihrem Gesichtsausdruck, Sie bezweifeln das ohnehin?
Also ich glaub, dass wieder mehr Eigenverantwortung gefragt ist. Und ich meine, das kann man positiv sehen, aber vielleicht auch negativ. Ich meine, wir sehen ja, dass irgendwie Sozialstaat abgebaut werden soll und alle für sich selbst irgendwie sorgen sollen. Oder also ich sehe nicht, dass Verantwortung den Menschen abgenommen werden soll.
Das heißt, Sie sehen hier die Entwicklung, dass die Menschen immer mehr Selbstverantwortung übernehmen. Ja. Würden. Die Forderung nach dem Mindestlohn ist bei Ihnen eine, die bedeutet, die Menschen sollen die Verantwortung selbst übernehmen, als Beispiel, oder?
Also die Forderung nach Mindestlohn wär schon jetzt eine sozialpolitische Verantwortung, die Politik halt irgendwie sieht. Ja? Aber in vielen anderen Bereichen, glaube ich, wird gefordert, dass mehr Eigenverantwortung übernommen wird. Also wir hören alle irgendwie, Pensionen sind nicht mehr sicher. Das ist vielleicht für Sie jetzt noch nicht ganz so relevant, weil es noch eine Zeit lang dauern wird, bis Sie in Pension gehen werden. Aber auch hier wird Eigenvorsorge zum Beispiel gefordert.
Frau Scherer-Wenzel, wie ist es aus Ihrer Sicht? Wird den Menschen zu viel Verantwortung abgenommen? Thema Gesundheit, den Menschen wird durch Kampagnen gesagt, also beim Rauchen ist das schon erreicht. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt unterstelle, das ist positiv oder negativ. Vor kurzem hat sogar der ORF eine Kampagne gemacht, wenn man Zucker isst, bekommt man Krebs so ungefähr. Das heißt also mit einem Wort, es wird den Menschen, sehe ich immer wieder sehr stark, die werden aus der Verantwortung, jetzt ist es das Palmöl, also es wird ihnen gesagt, was gut für sie ist. Kommen die Menschen da selbst nicht mehr drauf?
Ich, das ist jetzt ein bisschen eine provokante These. Ich glaube schon, dass viele Menschen selber nicht mehr drauf kommen. Ich sehe es nicht ganz so, wie Sie auch in Ihrer Themenbeschreibung zu dieser Diskussion auch geschrieben haben. Diese Fragestellung, sind wir überreguliert, sind wir vielleicht auch überreguliert durch den Staat? führt das dazu, dass wir selber eigentlich gar nicht mehr in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen. Ich sehe es eigentlich eher in die andere Richtung und ähnlich wie der Kollege Röttler, nämlich dass uns schon in unserer Gesellschaft sehr viel Verantwortung überlassen wird. Also ich glaube, in der geschichtlichen Entwicklung und auch in den letzten 60, 70 Jahren hat es auch, wenn man es aus rechtlicher Perspektive betrachtet, ja einen geradezu Boom an diversen Grundrechten auch gegeben. Ja, also wir leben in einer meiner Meinung nach sehr freien Gesellschaft. Und meine Ansicht dazu ist, dass zu viel Freiheit nicht automatisch zu mehr Verantwortung führt. Also ich bin der Meinung, Verantwortung muss oder Verantwortung zu tragen muss auch gelernt werden. Und wie lernt man das? Das fängt meiner Meinung nach ganz am Beginn unseres Lebens an, im Kindergarten und in der Schule. Da nehme ich Sie jetzt schon ein bisschen aus, ja, aber Kindergarten und Volksschule sind meiner Meinung nach die Felder, wo wir lernen, Verantwortung zu tragen. Und da bin ich halt auch der Meinung, gerade in diesem Alter braucht man einfach Regeln. Da braucht man Regeln, um diese Verantwortung zu lernen. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, ich habe auch eine kleine Tochter, die ist jetzt 5, geht in den Kindergarten und da habe ich auch eher so den Eindruck, dass irgendwie alles immer mehr den Kindern selbst überlassen wird und das eigentlich dazu führt, dass sie dann, wenn sie wirklich dann so weit wären oder in dem Alter sind, Verantwortung tragen zu können, das dann nicht können, weil sie eigentlich nie mitbekommen haben, na, was sind jetzt meine Anker, an denen ich mich, meine Struktur, ja, an denen ich mich festhalten kann. Das ist meine persönliche Ansicht, okay, die vielleicht ein bisschen provokant formuliert ist.
Provokant ist immer gut und es gibt einiges, wo ich zustimme. Nur da nicht, dass ich das hier anwesende Publikum ausnehme. Es sind hier Schülerinnen und Schüler, die bitte auch ihre Meinung dazu abgeben sollen. Also bitte nachdenken und sobald wie möglich sich einmal zu Wort zu melden. Wir haben jetzt da schon einige Punkte. Wo kann man Verantwortung übernehmen?
Ja, hallo, ich bin wieder der Alex aus dem Berge Hammerling. Wir haben ja vorhin über den Sozialstaat geredet und dass dieser irgendwie die Verantwortung die Menschen wegnehme. Aber ich denke halt, man muss zuerst einmal überlegen, für was nimmt man Verantwortung oder nimmt man sie an, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich denke, Verantwortung zu übernehmen heißt doch oft irgendwie für das Große was zu machen. Und ich denke, dass Steuern und Sozialsystem nicht was sind, was uns jetzt irgendwie aus der Verantwortung heraushebt. Ich denke ganz im Gegenteil, dass wenn man jetzt den Sozialstaat abbaut, immer mehr zum Egoismus neigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, das Gesundheitssystem immer schwächer machen würde, so wäre jede Aktion und jeder Verdienst, den ich bekomme, immer mehr auf mich bezogen. Wenn ich jetzt wiederum, sage ich mal, 5.000 Euro brutto verdiene, aber 4.000 Euro dann halt netto verdiene, zahle ich 1.000 Euro, übernehme ich 1.000 Euro Verantwortung für jene, die sich das vielleicht nicht leisten können. Also ich denke, Verantwortung hängt nicht automatisch mit Neoliberalismus zusammen.
Ja, das ist jetzt von oben herab Belehrung, aber ich glaube, wenn Sie 4.000 netto verdienen wollen, müssen Sie bei uns mehr brutto verdienen, um das zu erreichen. Aber sonst, nein. Herr Stauber, das mit dem Verantwortung übernehmen. Wir haben jetzt vom Herrn Röttler und von der Frau Scherer-Wenzel schon Positionen gehabt. Was ist da Ihre Position, Ihre persönliche Position dazu?
Ja, meine persönliche Position dazu ist, dass es wahnsinnig wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen, nämlich auch in den verschiedenen Bereichen, die schon angesprochen worden sind, als allererstes einmal für sich selbst. Nur wenn man lernt, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, kann man es auch dann irgendwann für andere.
Und aber finden Sie sich zum Beispiel überreguliert oder finden Sie, dass jetzt zu viel Verantwortung den einzelnen Menschen übergeben wird und dadurch möglicherweise, wie wir jetzt aus dem Publikum gehört haben, ja vielleicht eine soziale Ungerechtigkeit entsteht, wenn sich jeder selbst alles an Versorgung machen sollen?
Ich glaube, das muss man einfach unterscheiden. Ja. Also in Österreich, wie schon gesagt wurde, haben wir sicher eine Freiheit, ja, eine gesellschaftliche Freiheit, wie selten irgendwo auf der Welt. In den meisten Gebieten der Welt, die meisten Menschen der Welt leben mit sehr viel mehr Einschränkungen, egal jetzt ob in China oder sonst irgendwo, da gibt es keine Meinungsfreiheit oder sowas, wie wir sie kennen. Aber in anderen Bereichen, gerade in der Wirtschaft zum Beispiel, sind wir wieder überreguliert. Ja? Unser Gewerberecht ist eine Katastrophe zum Beispiel. Ja? Aber das sind jetzt verschiedene Formen der Verantwortung und ich bin dann Alexander Hammerling, ja, recht, haben wir schon gemerkt, sehr dankbar für seinen Einwand, weil er sagt nämlich was sehr Richtiges. Ja? Wenn man das Sozialsystem zum Beispiel schwächen würde, ja, für Steuersparnis und sagt, okay, jeder schaut nur noch auf sich selbst und schaut, dass er möglichst viel verdient und die das nicht können, warum auch immer, bleiben dann auf der Strecke und das Solidarsystem, das wir in Österreich haben, fängt die nicht mehr auf. Dann werden wir ein riesiges Problem bekommen und möchte nicht Zustände haben wie in Amerika zum Beispiel, wo jeder nur auf sich selbst schaut und nicht mehr auf den anderen oder vielleicht von Spenden, von Großzügigen abhängig ist, von reichen Menschen, sondern dass wir sehr wohl unseren starken Sozialstaat, den wir haben, aufrechterhalten und wo jeder auch ein bisschen dazu beiträgt, dass es dem anderen besser geht, der es vielleicht nicht so gut hat. Und ich glaube, sein Beispiel war gar nicht so unrichtig, vielleicht auch, wenn die Relationen nicht ganz richtig waren, aber er meinte halt nur, ja, dass statt den 5.000 nicht nur 2.500 dann übrig bleiben oder so irgendwas, sondern halt 4 dann, ja, weil eben nicht mehr eingezahlt wird in Krankenkassen, in Sozialversicherungen, sondern alles bei einem selber bleibt und dann die anderen auf der Strecke bleiben. Und das darf meines Erachtens nicht sein. Das ist nämlich auch die Verantwortung jedes Einzelnen und vor allem aber auch, und sonst bräuchte man es hier nicht, auch die Verantwortung der Politik, die hat nämlich auch eine sehr große Verantwortung.
Wie schaut es bei den Schülerinnen und Schülern aus? Es ein wichtiger Punkt, um verantwortlich handeln zu können, wäre es auch in Medienkompetenz zu haben. Und Sie, nehme ich an, sind alle im Internet, im Facebook, Twitter und so weiter, in sozialen Netzwerken. Wie schaut es da mit dem Verantwortung übernehmen aus? Kann da vielleicht wer aus der eigenen Praxis berichten?
Mein Name ist Sebastian Hochreiter und ich komme aus dem Georg-von-Baubach-Gymnasium Linz. Und ich persönlich finde schon, dass Medienkompetenz sehr wichtig ist. Und gerade in die sozialen Medien sollte man auch Verantwortung übernehmen. Und zwar in dem Sinn, dass man eher mit der Moral angeht, mit der menschlichen Moral. Ob man sich jetzt wirklich auf so ein tiefes Niveau begibt, dass man jetzt Hasspostings kommentiert oder nur weiter anhetzt, was auch immer. Das finde ich nicht richtig und das sollte man vielleicht vorher überlegen und dann erst handeln.
Alexander Hölkel von der HLW Auerhof. Danke. Ich glaube, es war wichtig, dass man in soziale Medien vielleicht die Quellen hin und wieder noch recherchiert, ob das richtig ist und man dann zum Beispiel Bundespräsidentschaft soll jetzt ganz viele Vorwürfe geben, dass da irgendeine Manipulation stattgefunden hat und viel Hasspostings und ich glaube Verantwortung war, dass man es erst einmal nachliest, stimmt das überhaupt und dann erst seine Wortmeldung dazu abgibt. Gibt's? War nur ein Beispiel.
Danke sehr. Gibt es Vorschläge aus dem Publikum, wie man das machen könnte oder bitte sehr.
Georg König, WAG der Franziskanerinnen in Wels. Heute ist im Standard ein Artikel, der sich bezieht auf eine Anfrage an den Justizminister Brandstätter und wo nachgefragt wurde, was denn aus dieser Anzeige bezüglich des Hasspostings gegen die Frau Klawischnik geworden ist. Die wurde als Polithure bezeichnet. Und zweites Postings gab es, warum atmet dieser wandelnde Totenkopf noch unseren Sauerstoff? Und in der Anfragebeantwortung, diese Verfahren wurden eingestellt, auch die Oberstaatsanwaltschaft in Linz hat nichts dagegen gemacht und weil es keinen Anfangsverdacht gab, gibt es auch kein Verfahren, gibt es auch keinen Opferschutz. Der Journalist oder die Journalistin bezeichnet dieses Recht als Unrecht am Ende des Artikels. Da würde ich gerne die Meinung des Podiums dazu hören.
Danke sehr. Gut, wir haben ja rechtskundige Menschen am Podium sitzen. Wer möchte beginnen und das gleich einmal beantworten? Gut, es wurde schon entschieden am Podium, auch sehr demokratisch, genau.
Ja, also das ist genau das, was ich auch in meinem Anfangsstatement zum Ausdruck bringen wollte. Da muss man auch bis zu einem gewissen Grad leider die Staatsanwaltschaft verstehen, die zurzeit nicht die ausreichenden Mittel hat, hier überhaupt vernünftig zu ermitteln, auch die Polizei nicht. Deswegen hat ja auch unter anderem der Innenminister den Vorschlag gemacht, hier künftig WhatsApp und sonstige Nachrichtendienste überwachen zu dürfen. Da war hier nur das Problem, das ist von der Grundidee gar nicht schlecht, weil wieso soll ich Telefon überwachen dürfen, aber WhatsApp-Chats zum Beispiel nicht. Er hätte es nur auf eine Art und Weise gemacht, die zu viele Menschen, die sicherlich nicht in irgendeiner Art und Weise strafrechtlich auffällig gewesen wären, auch mitverfolgt hätten. Und deswegen ist das dann auch am Ende im Parlament gescheitert, richtigerweise. Aber das ist nur ein bisschen so die Herausforderung. Ja. Auf der einen Seite wird anonym im Netz genau mit diesen wirklich strafrechtlich relevanten Postings gearbeitet. Und auch die Personen aufs Schlimmste diffamiert und teilweise sogar mit dem Leben bedroht. Und man kann zurzeit mit den jetzigen Mitteln so gut wie nichts dagegen tun. Ja, die haben Fake-Accounts, die sind mit Falschnamen angelegt, der wird mit Prepaid-Karten bezahlt und kein Mensch kann mehr nachverfolgen, wer das überhaupt geschrieben und verbreitet hat. Und dann wird es im Netz zum Beispiel, geht es viral und wird 100.000 Mal geteilt und dann ist die Frage, wer ist jetzt hier an der ganzen Geschichte eigentlich noch schuld, beziehungsweise findet man den Schuldigen nicht. Und da muss man natürlich auch als Gesetzgeber reagieren und auf diese neuen Gegebenheiten der Digitalisierung eingehen und schauen, wie man das unter Kontrolle bekommt. Und da ist nur eine Möglichkeit eben, dass man sich künftig registrieren muss. Und da möchte ich, wenn ich darf, kurz eine Frage an euch stellen.
Bitte.
Ja, weil euch wird es ja betreffen in Zukunft auch immer mehr. Was haltet ihr von der Idee eigentlich, dass ihr eure Facebook-Accounts offenlegen müsst und euch mit vollen Namen, wenn ihr das nicht sowieso tut, mit vollen Namen registrieren müsst und online sein müsst.
Vielleicht machen wir
ja. Ein Problem, wäre das ein Problem für euch oder würdet ihr sagen, nein, ich mache keine Hasspostings und von dem her ist mir egal?
Vielleicht machen wir Abstimmung. Wer ist dafür? Bitte aufzeigen. Kann man sagen, wer ist dagegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 137 habe ich da stehen, 130 dafür, 7 dagegen. Vielleicht möchte wer von denen, die dagegen sind, eine oder einer uns sagen, warum.
Also ich bin Hawa Alodino aus dem BRG Hammerling. Ich poste zwar keine Hasspostings, aber ich würde trotzdem im Internet irgendwie meine Anonymität behalten wollen. Ich würde nicht irgendwie mit meinem ganzen Namen, also dastehen im Internet so ganz offen. Ich weiß nicht, ich würde es gern für mich behalten, was ich poste.
Gibt es Befürworter, die uns erklären können, warum sie dafür sind? Und Befürworterinnen natürlich. Ja, bitte.
Es gibt noch eine zweite, wie soll ich sagen, Variante dieser Geschichte, die problematisch in den sozialen Medien ist, die gerade auch sehr viele junge Menschen betreffen, oder also eigentlich fast noch Kinder, weshalb ich zum Beispiel auch dafür plädiere, dass der Umgang mit sozialen Medien schon spätestens in der Volksschule beginnt, ja, weil die Kinder, wenn sie in die erste Klasse Volksschule kommen, heutzutage schon fast alle mit Handys rumlaufen und zumindest sich im Facebook schon mehr oder weniger gut auskennen, aber auch in WhatsApp und so weiter. Es gibt wirklich gerade in der, ich sage jetzt mal Pubertät, ja, immer wieder, dass eben diverse Fotos von sich selbst oder so weiter verbreitet werden, verschickt werden. Das ist ein Riesenthema und da hat es jetzt zum Beispiel eben eine gesetzliche Änderung auch gegeben, dass hier auch da strafrechtlich nachgegangen wird. Das muss man den Kindern aber auch erklären, ja, was da jetzt los ist und dass sie das eben nicht tun sollen, weil sie nicht wissen, was mit diesen Fotos am Ende des Tages passiert und wie die weiterverbreitet werden. Und da, glaube ich, ist ganz wichtig auch die Aufklärung in den Schulen, damit man auch überhaupt in die Lage versetzt wird, hier Verantwortung zu übernehmen, weil wenn man nur glaubt, es ist halt lustig, Fotos durch die Gegend zu schicken oder diverse Aussagen und es passiert nichts, dann muss man ihnen erklären, dass das nicht so ist und dass das sowohl auch Konsequenzen haben kann. Erstens für sich selber natürlich, ja, wenn man dann vielleicht gemobbt wird, wenn es auftaucht, oder aber auch strafrechtlich am Ende vom Tag, wenn derjenige, der es erhält, ja, schon ein bisschen älter ist und strafmündig ist, dann wird er dafür auch gestraft und das muss man den Leuten erklären.
Ich möchte jetzt zu dieser Rechtssache noch fragen, weil der Herr Rötler in einem Vorgespräch, darum ziehe ich ihn vor, gesagt hat, ich habe gesagt, so ganz naiv, das Internet ist ja ein rechtsfreier Raum, und er hat dann so bedenkend seinen Kopf gewippt, also das heißt, mit dem Kopf gewippt, das heißt, Sie finden das nicht problematisch, wenn hier anonyme Postings jederzeit möglich sein und auch wenn dann im Internet möglicherweise die Spuren verfolgbar sind. Und ich kann rechtlich offensichtlich eh dagegen vorgehen, sagen Sie?
Also muss man, glaube ich, ein bisschen trennen. Also erstmal, das Internet ist sicher kein rechtsfreier Raum. Also es gelten wie... Genau, also da bekomme ich Zustimmung. Ja. Es gelten im Prinzip ähnliche oder gleiche Gesetze wie auch offline. Also man darf auch online niemanden beleidigen, so wie man.
Und wie kann ich es dann vollziehen?
Genau, dass das Recht. Eine andere Frage ist natürlich, dass die Rechtsdurchsetzung, so wie wir auch gehört haben, oder die Verfolgbarkeit online schwieriger ist. Aber so ist es eben. Ich meine, in vielen Bereichen, manchmal sind halt die Täterinnen oder Täter irgendwie leichter ausforschbar als in anderen Bereichen. Ich denke trotzdem, dass es weiterhin auch das Recht geben sollte, das Internet anonym zu nutzen, und dass es nicht in jedem Fall notwendig sein sollte, sich zu authentifizieren. Ich meine, ich frage jetzt auch mal die beiden hier, die ja auch Juristin und Jurist sind. Wäre es eigentlich mit dem Grundrecht der Meinungsfreiheit vereinbar, wenn es im Internet in jedem Fall irgendwie eine Klarnamenspflicht gäbe bei jeder Form von Meinungsäußerung?
Ich weiß Frau Scherer, nicht.
Das ist sicher eine Frage, die ich jetzt nicht so aus dem Stegreif beantworten kann. Ich glaube, die Frage gebe ich dann lieber weiter an den Herrn Rechtsanwalt. Einen Aspekt, den ich aber schon noch gern einbringen möchte in diese ganze Frage Anonymität und Klarnamenpflicht. Ein Problem, das wir in unserer digitalen Welt und im Internet ja zusätzlich auf uns zukommt, ist ja das, dass es ja schon künstliche Intelligenz gibt, beziehungsweise Algorithmen gibt, wo ja der Ursprung gewisser Statements oder Messages oder Aussagen oder was auch immer gar nicht mehr nachvollziehbar ist, weil es möglicherweise eine Maschine generiert hat. Solche Fälle hat es ja auch schon gegeben. Das heißt, in so einem Fall nutzt man dann eine Klarnamenpflicht oder eine Pflicht zur fehlenden Anonymität auch nichts. Ja. Also das ist so ein Aspekt, wo ich auch nicht genau weiß, ja, wie wir mit dem umgehen sollen, den ich aber noch gern einbringen
müssen wollte. Das ist
eine philosophische Frage natürlich, ob Maschinen irgendwie verantwortlich sein können, aber ich denke, auch hinter Maschinen stehen Menschen.
Ja, und vielleicht muss man das mit dem Rechtsfreien oder doch mit dem Raum, in dem die Rechte gelten, anders definieren. Vielleicht müssen fürs Internet neue Rechte und Gesetze her, die das regeln können. Sie kommen dann gleich dran, ja. Bitte jederzeit auch andere Wortmeldungen, aber ich möchte jetzt noch den Abschluss mit dem Herrn Stauber machen und gleich noch was hinzufügen, weil ich vor 2 Jahren beim Wiener Derby war, Rapid gegen Austria, und draußen vor dem Stadion hat ein Vater seine 5-jährige Tochter fotografiert. Ich habe es geschätzt, ich weiß es jetzt nicht, ungefähr 5 Jahre wird sie alt gewesen sein. Die Mutter hat sie lächelnd in den Arm genommen und die Tochter hat einen Hut aufgehabt mit Tod und Hass, dem FAK. Ich nehme jetzt einmal an, diese super Familie, die dann in den Familiensektor gegangen ist, hat das auf Facebook gestellt, und meine Frage, darf ich als Kind, wenn ich dann soweit bin, meine Eltern verklagen für diesen Blödsinn?
Ja, das wird schwierig, weil das schon verjährt dann ist, ne, wenn ich soweit bin, dass ich selber klagen darf. Das war jetzt sehr juristisch. Nein, ganz zur ersten Geschichte noch mit der Meinungsfreiheit. Ich glaube nicht, dass wenn man mit Klarnamen, und ich bin sehr erfreut über das Ergebnis der Herrinnen der Abstimmung, wenn man mit Klarnamen im Netz ist, dass deswegen die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist, weil du kannst deine Meinung äußern, so viel du willst. Nur wenn du dann über die Stränge hinausschlägst und hier strafrechtlich relevante Postings machst, dann wirst du auch dann, das ist ja das Thema der heutigen Veranstaltung, zur Verantwortung gezogen. Und das ist ganz wichtig. Und jetzt ganz kurz zur Familie, das haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen. Natürlich ist es heutzutage wahnsinnig wichtig, dass Verantwortung auch schon im Kindergarten und in der Schule erlernt wird. Aber am allerwichtigsten ist es natürlich, dass es zu Hause in der Familie vorgelebt wird und erlernt wird. Und da ist natürlich so ein Vorgehen jetzt nicht die optimale, würde ich sagen, Vorbildwirkung, wenn man sein Kind auf die Art und Weise garniert und Fotos davon macht und vielleicht sogar noch ins Internet stellt, wobei das nochmal eine ganz eigene Geschichte ist. Eltern, die von ihren Kindern, von Babys an oder und dann auch später, wenn es schon größer sind und vielleicht sogar noch erkennbar Fotos ins Internet stellen, das muss man sich sowieso mal überlegen, ob das wahnsinnig vernünftig ist und ob da die Eltern die richtige Art von Verantwortung für ihre Kinder übernehmen, weil da würde ich mich auch schön bedanken bei meinen Eltern, wenn dann genau das irgendwann einmal aus dem Hut gezogen wird, wenn zum Beispiel das Kind sich dann ums Präsidentenamt für Rapid bewirbt, ne?
Zum Beispiel oder später Austria-Fan wird. Nicht? Also, das wird natürlich alles relativ problematisch. Wortmeldung in der ersten Reihe, bitte.
Das war noch besser. Ja.
Ich finde das Thema Klarnamenpflicht und Überwachung von WhatsApp schon ziemlich kritisch, indes man halt überlegen muss, wie weit gibt man dem Staat Kraft über das, was wir halt schreiben, im Anonymen. Ich meine, jetzt sind wir mal verwöhnt. Wir hatten jetzt ewig sozusagen eine ziemlich nette Regierung, die jetzt eigentlich nichts Autoritäres über uns gestellt hat. Ich glaube, jetzt kommt auch nicht sofort mit potenziell Schwarz-Blau was total Schlimmes. Man muss halt immer überlegen, falls was Schlimmes eintritt, welche Kräfte hätte dann der Staat über uns? Und ich denke mir, wir sind eh schon vor allen Unternehmen schon ziemlich nackt. Ich will mich jetzt nicht unbedingt vom Staat noch ausziehen wollen. Und wer der Verantwortliche, sage ich mal, bei dem Ganzen ist, bei Facebook, bei WhatsApp, muss man einfach überlegen, das ist ja Facebook an sich selber. Es ist so, es gibt Profile, da steht zum Beispiel Heil Hitler als Überschrift. Die heißen Wolf irgendwas, keine Ahnung, und haben halt 88 irgendwo stehen in jedem Post. Ich denke halt, dass da eher Facebook zur Rechenschaft gezogen werden sollte, weil wir sind ja immer in der Markt, mit dem sie Geld verdienen. Natürlich ist es jetzt halt eine Frage, wie weit wir als kleines Österreich mit 8 Millionen Menschen halt pokern können und sagen, hey, ihr müsst uns halt unterordnen. Aber ich denke, wir sind doch ein ziemlich kaufkräftiger Pool an Menschen. Und wir sind doch von, also Facebook ist komplett von Werbungen und von Datensammlungen abhängig. Wenn die das plötzlich verlieren, wäre es halt nicht so super für sie. Also ich denke, man sollte halt eher mit den Betreibern von den Seiten an sich sprechen, bevor man jetzt, ich bin zwar nicht am aktuellen Stand der Dinge, wie weit das schon passiert, kann es mir vorstellen, aber dennoch, ich finde halt,
da wäre es natürlich auch wichtig, dass die Benutzer und Benutzerinnen dieses sozialen Netzwerks, die Vernünftigen unter ihnen, sage ich einmal, das einfordern sollen von Facebook. Bitte sehr.
Also ich finde Sidra Anwar von der HBLW Landwirtstraße. Also ich finde, wenn man eh schon Hassposts die Leute schickt oder postet, dann sollte man auch dazustehen und nicht anonym bleiben. Und was ich halt von Verantwortung überhaupt denke, ist, das beginnt halt von Kind auf. Und wenn die Eltern voll viel Verantwortung zeigen, dann lernt das Kind eher von den Eltern. Und dann geht es halt weiter mit den Lehrern und Kindergartenlehrern oder so. Und man sollte nicht nur an sie denken, sondern auch an die Gesellschaft. Und ja.
Das finde ich auch einen wichtigen Einwand. Frau Scherer-Wenzel, Sie haben was bei Ihren eigenen Kindern gesagt. Sie haben gesagt, im Kindergarten, wenn ich es richtig verstanden habe, wird den Kindern fast zu viel Freiheit überlassen und sie können es dann nicht einordnen. Habe ich das richtig oder falsch verstanden? Ich möchte jetzt ganz kurz ein Beispiel geben und noch einmal zurückkommen, weil ich schon glaube, also ich habe das nicht gemeint, zum Beispiel, dass ich bin jetzt nicht dafür, dass das alles reguliert wird, aber ich meine, dass Also ich bin als Kind sehr verantwortungslos vorgegangen und man könnte sagen, meine Eltern, ich bin beim Bachspielen gewesen, konnte nicht schwimmen, bin hineingefallen, bin von meinen Indianern, von meinen Blutsbrüdern herausgeholt worden. Das, ich glaube, 5-mal, ja, ich hätte ertrinken können. Ja. Also das, jetzt werden die Kinder überbehütet, wird mir gesagt. Ja. Also das habe ich auch ein bisschen gemeint und ich möchte ein ganz kurzes Beispiel bringen, dass ich vor 5 Jahren bei meinem Neffen erlebt habe. 10. Geburtstag, er hat sein erstes Smartphone bekommen. Ich nehme an, viele Kinder bekommen das wesentlich früher. Bei dieser Geburtstagsfeier waren ca. 15 Verwandte im Alter von 25 bis 75 Jahren anwesend. Und zu meinem Entsetzen stand die Mutter des Beschenkten auf und zückte einen Zettel mit ihren 10 Geboten der Smartphone-Verwendung mit dem Motto, du darfst nicht bei Tisch mit dem Smartphone spielen, du darfst keine Spiele herunterladen, die nur für Erwachsene sind, dem 10-Jährigen, ja, das muss ich mal verstehen. Du darfst nicht während des Unterrichts SMS versenden, du darfst keine Sex und weiter kam sie nicht, weil ich diese unerträgliche Moralpredigt einfach unterbrochen habe zum Entsetzen der Anwesenden und gesagt habe, zum Kleinen, vergiss das alle, deine Cousins und Cousinen, übrigens zwischen 25 und 30 Jahre alt, spielen ständig während des Essens Quizduell. Deine Mutter googelt regelmäßig Wissensbegriffe, wenn sie etwas nicht weiß, während dem Essen. Und dein 45-jähriger Onkel hält sich nicht länger als eine halbe Stunde aus, ins Facebook zu schauen. Also ich möchte wissen, was da alles passiert. Also diese Geburtstagsfeier war erstaunlicherweise kein voller Erfolg. Der Junge fragt allerdings heute noch, sie ist auf 14, glaube ich, im Restaurant, seine Mutter, Mama, was schmeckt mir? Also wo ich dieses Erziehen zur völligen, also nicht Verantwortung übernehmen, das ist jetzt ein sehr persönliches Beispiel gewesen, aber werden wir jetzt gut dazu erzogen, Verantwortung zu übernehmen oder wird sie uns doch zu oft genommen und wir können es dann gar nicht. Bitte.
Ein Erziehungsziel sollte natürlich sein, Selbstverantwortung zu übernehmen in dem Ausmaß, in dem das halt alters entsprechend möglich ist. Ja? Und ich habe darüber geschaut. Also Helikoptereltern ist so ein Begriff, also für Eltern, die ihre Kinder überwachen und dann, was weiß ich, GPS-Signal am Smartphone eingeschaltet, damit die Eltern immer wissen, wo die Kinder sich aufhalten. Und das ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg, um auch eine notwendige Vertrauensbasis zwischen Eltern und Kindern.
Funktioniert das auch unter Wasser? Also hätte das bei mir passiert in meiner Kindheit, werde ich da mit dem Handy...
Ja, die sind mittlerweile recht wasserdicht. Sehr gut. Ja, aber, okay. Aber wahrscheinlich wäre die Hilfe dann möglicherweise zu spät gekommen.
Eben, ja. Gut, dass mir meine Freunde geholfen haben. Gibt es Meldungen, bitte?
Ja, ich bin die Michelle Heitzing aus dem BRG Hammerling und meine Meinung ist einfach, dass man kann es nicht verhindern, dass Kinder irgendwie immer früher erwachsen werden, weil sie früher Smartphones kriegen. Also ich merke da schon selber einen Unterschied von meiner Kindheit. Ich habe damals, also ich habe einen kleinen Bruder, der ist fast 11 Jahre jetzt und ich habe damals in seinem Alter gerade zum Beispiel einmal ein Klapphandy gehabt, wo ich gerade einmal wirklich telefonieren habe können und er zum Beispiel hat ja jetzt schon ein Smartphone gekriegt und man kann es nicht verhindern, dass Kinder immer früher pubertieren und es ist sehr wichtig, dass halt in der Erziehung, dass die Eltern mit den Kindern wirklich das besprechen, was darf ich posten zum Beispiel oder darf man schon auf Facebook gehen oder sowas und nicht einfach sagen, ja, du darfst das nicht, sondern dass man das wirklich mit denen bespricht, weil ich glaube, sie sind sich in dem Alter noch nicht ganz so bewusst, was die Konsequenzen daraus sein können. Und es wird aber auch schon im Kindergarten und wirklich in der Volksschule auch schon Verantwortung gelernt, aber auch zum Teil noch übernommen. Zum Beispiel, dass meine Mama mit meinem kleinen Bruder noch die Hausübung macht, dass er das einfach konsequent lernt. Er muss die Hausübung machen, dass er dann halt gut auch in der Schule ist und sowas. Und ja, also es ist ein sehr wichtiger Aspekt, dass man den Kindern wirklich Verantwortung lernt.
Es haben auch Klassensprecher und Schulsprecher, Sprecherinnen aufgezeigt. Also die wurden gewählt, um Verantwortung zu übernehmen. Also auch die bitte ich, sich zu Wort zu melden, bitte.
Also ich bin die Milena aus der HLW Landwitt. Und ich möchte dazu sagen, dass, also ich denke, dass Jugendliche und generell Kinder, wenn man ihnen zu viel verbietet oder Vorschrift macht und sie aber nicht begründet, damit sie verstehen, warum es so ist, sie es dennoch machen werden, weil sie einfach die Verbote umgehen wollen und sich frei fühlen wollen, zu machen, was sie wollen, weil sie es nicht verstehen, warum man das nicht macht.
Ganz hinten bitte, vor dem Mischpult. Und ich möchte vielleicht noch ergänzen, es sitzen hier Experten, Internet-Experten zum Beispiel, die sich um Medienkompetenz durchwegs auch Menschen beraten. Das heißt, sie können auch Fragen stellen an die drei Leute am Podium. Bitte.
Mein Name ist Katharina Stadelmeier. Ich gehe ebenfalls in das WRG-ORG der Franziskanerinnen in Wels und habe halt eben das Fach soziale Verantwortung. Arbeite dort freiwillig im Kindergarten und habe halt hin und wieder Gespräche mit den Pädagoginnen dort, die sagen, dass sie teilweise die Erziehung für die Eltern übernehmen müssen, weil die Eltern einfach zu wenig Zeit haben, und muss halt da der Frau Gerhard Wenzel leider widersprechen. Also ich finde nicht, dass die Kinder im Kindergarten recht viel Freiheit haben oder selber entscheiden können, was sie machen, weil sie haben Zeiten, zu denen sie essen oder im Morgenkreis gehen und werden, also bekommen dadurch Verantwortung, dass sie das machen, was sie gerne sagen. Und die Eltern haben halt nicht mehr so viel Zeit und vernachlässigen die Erziehung. Da rate ich jetzt kurz sagen, weil ich erlebe das direkt. Ich bin viel mehr Zeit im Kindergarten, wie ich eigentlich von der Schule aus müsste, weil mir es eben Spaß macht.
Danke sehr. Ja, also, es sind hier auch Lehrerinnen und Lehrer anwesend. Vielleicht eine Frage an Sie. Stimmt das, dass Sie manchmal das Gefühl haben, Sie müssen Erziehungsteile übernehmen, die eigentlich die Eltern erfüllen sollten? Vielleicht gibt es da jemand, eine Lehrerin oder einen Lehrer, der uns dazu etwas sagt. Und sonst bitte, jederzeit kann jeder aufzeigen, hier in der ersten Reihe.
Ja, also ich kann selber nur ein Beispiel nennen aus meinem Arbeitsleben sozusagen. Also ich arbeite ja nebenbei im Kinderland in der Plus City und ich sehe dort wirklich jedes Mal, wenn ich dort bin, einige Kinder, wo ich mir denke, sind die überhaupt wirklich erzogen worden? Also zum Beispiel an einem Arbeitstag war es so, dass sich einige Kinder in kleine Gruppen sozusagen zusammengeschlossen haben, andere Kinder, weiß ich nicht, zu schlagen oder so, und natürlich müssen wir dann auch eingreifen und mit den Kindern reden und ihnen erklären, dass es halt falsch ist. Und dann denke ich mir immer, ich in der Volksschule habe gelernt, die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und ich habe das wirklich in der Volksschule irgendwie immer ein bisschen hart ausgedrückt, immer eingetrichtert bekommen. Und eben heutzutage bei den Kindern irgendwie geht das immer mehr weg, also ich weiß nicht, die können nicht so richtig Rücksicht nehmen, und man muss halt da auch unterscheiden eben zwischen ziemlich kleinen Kindern. Also wir haben ja auch 3-, 4-jährige Kinder bei uns, die verstehen halt das noch nicht ganz so, aber eben ältere Kinder, 8-, 9-jährige, da wo ich mir wirklich denke, was ist da falsch gelaufen? Aber es ist halt dann wirklich wichtig, weil wenn man das als Kind schon von klein auf lernt, dass man Rücksicht auf andere nimmt, dann bleibt das ja auch im späteren Leben.
Danke sehr.
Also ich finde, wenn es den Kindern so viel verbietet wird, also dass die Mutter zum Beispiel bei dem Beispiel sagt, ja, du darfst das nicht mit dem Handy machen, dann wird das Kind viel neugieriger, als es eh schon ist. Weil es bei dem Beispiel, das Kind kriegt ja erst das Handy, es freut sich voll drauf, und dann auf einmal zählt die Mutter so auf, was er damit nicht darf. Und ich finde, dass er genau das machen wird, was die Mutter halt verbietet.
Danke sehr. Wir haben da hinten noch.
Ich bin Dinada El-Badrawi. Ich gehe in die HBLW Landwitt. Ich finde, wenn man Kindern, die 10 Jahre alt sind, schon ein Handy gibt, dann sollte man auch damit rechnen, dass sie diese Sachen machen werden. Und
ich glaube nicht, dass ein Kind, das 10 Jahre alt ist, diese verbotenen Sachen der Mutter dann machen wird. Das heißt, wenn man schon ein Kind mit 10 Jahren ein Handy gibt, dann sollte man nicht gleich auf das Kind losgehen und sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht, sondern einfach ganz normal mit dem Kind reden, nachdem er natürlich das Handy bekommen hat, und sagen, ja, du musst schon aufpassen, wenn du dich jetzt in Facebook einloggst, dass du für deine Postings verantwortlich sein musst.
Dazu muss ich vielleicht ergänzen, bei meinem Beispiel, ich verstehe vollkommen die Sorgen der Mutter, und mir ist es weniger darum gegangen, dass es dem Kind verboten worden ist, sondern dass die Erwachsenen das alle gleichzeitig während dem Kind, das verboten worden ist, gemacht haben. Das heißt also, wenn sie es selbst machen, dann sollen sie nicht Verbote aussprechen. Das habe ich jetzt mehr gemeint. Also schlechtes Vorbild. Dort hinten und dann ganz hinten.
Mein Name ist Johannes Pulkrab, ich besuche die HLW Auhof und ich finde den Anspruch, ein allgemeingültiges Maß an Verantwortung, ein richtiges allgemeingültiges Maß an Verantwortung zu finden, absolut zu hoch, da diese Frage viel zu subjektiv, viel zu individuell ist, während ich mich von manchen Gesetzen oder Regeln schon eingeschränkt fühle, sehnen sich andere währenddessen nach mehr Regulation durch die Eltern, durch den Staat oder andere Personen oder Institutionen. Somit stehen wir vor einer unlösbaren Aufgabe, die Regeln zu finden, die für jeden richtig sind, weil jeder ein anderes Maß an Freiheit benötigt und ein anderes Maß an Freiheit verträgt auch.
Wir gehen bitte dort hinten, war eine Wortmeldung, und dann kommen wir wieder da nach vorne.
Also mein Name ist Sandra vom WGOEG der Franziskanerinnen, und ich habe mich gefragt, weil wenn von den Eltern her das zu wünschen übrig lässt, sage ich mal, von vielen Eltern das Verantwortung zu lernen, frage ich mich, ob man das vielleicht in der Schule einführen kann, also wie man das fördern kann, dass die Kinder mehr Verantwortung übernehmen, oder ob man vielleicht ein Pflichtfach Verantwortung einführen soll. Also jetzt eigentlich an alle, aber besonders an die Personen am Podium gerichtet.
Gut, das haben hoffentlich alle gehört. Das heißt, die Frage geht auch an alle im Podium.
Also ich bin die Iris aus der HLW Landwied, und ich zu dem Thema halt mit Handys für 10-Jährige, also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich habe zum Beispiel eine Schwester, die ist auch 10 und die hat auch schon ein Smartphone, aber die denkt sich jetzt nicht daran, dass sie sich in Facebook anmeldet oder dass sie irgendwelche Sachen schreibt oder macht, die was man eigentlich nicht macht, weil die ist meistens eigentlich nur am Handy, damit sie so Spiele spielt, weil die halt meistens nur am Handy sind. Und die denken dann halt nicht daran, dass sie jetzt irgendwas posten von denen, was sie nicht posten sollen, oder ich möchte mir jetzt auf Facebook gehen und so. Die meisten haben nicht mehr das Wissen dazu.
Das hätte ich auch gemeint. In meinem Beispiel wäre der 10-Jährige von selbst ja auch nicht drauf gekommen, wenn er nicht so hingeleitet worden wäre. Es war da noch eine Wortmeldung.
Noch eine Frage an Sie. Also ich bin Sandra Nitsch von der HLW Auhof, zur Sicherheitspolitik, vielleicht speziell auch zum Digitalen. Es wird ja oft behauptet, seitens Befürworter von fortschreitenden Sicherheitsmaßnahmen, Anonymität sei die Maske von Tätern. Und was wäre da ein Argument für Sie, um dem zu widersprechen, sich quasi rechtfertigen, sich zu verantworten, dass ich ein Recht habe, darauf nicht gläsern zu werden?
Danke sehr. Da möchte ich jetzt gleich diese Frage ans Podium weitergeben, weil dieser Aspekt, dass man durch die Tatsache, dass man etwas anonym machen kann, vielleicht erst verleitet wird, etwas unter Anführungszeichen Böses zu tun. Wer möchte? Bitte.
Ein kurzer Satz. Es gibt sozialwissenschaftliche Studien dazu, die sich mit dem Thema beschäftigen, zu welchem Verhalten führt denn Anonymität im Internet eigentlich? Ja, begünstigt das eher diese Tendenz zu schlechtem Benehmen, sage ich jetzt einmal, oder zu Hasspostings oder was auch immer, oder eben nicht? Und die sagen ganz klar, Anonymität führt einfach dazu, dass man sich mehr traut, dass man leichter diese Schwelle übertritt.
Und wenn man
im negativen Sinn, also
nein, im negativen Sinne, negativ, ja, also das ist natürlich ein begünstigender Faktor dafür ist, dass man sich nicht so verhält, wie man sich verhalten sollte. Insofern glaube ich schon, dass wir mit Anonymität abschaffen im Internet nicht so falsch liegen können. Also es ist diese Diskussion Sicherheitspolitik, Überregulierung im Sicherheitsbereich, Überwachung, Datenschutz etc. Ist ja was wenn man es jetzt aus grundrechtlicher Sicht betrachtet, ja, also was steht da sich gegenüber? Wir haben auf der einen Seite, wenn wir jetzt von Terrorismus sprechen, wenn wir von Strafrecht sprechen, im Wesentlichen ein Grundrecht auf Leben, ein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und wir haben auf der anderen Seite ein Recht auf Privatleben. Und meine Meinung dazu ist, oder meine möglicherweise auch sehr eher kontroverse Ansicht ist, im Zweifel dominiert das Grundrecht auf Leben. Ja? Ich habe jetzt nicht so viele Probleme damit, gewisse Dinge offen zu legen. Ja? Wenn wir damit gewisse andere Fehlentwicklungen im Sicherheitsbereich eindämmen können. Natürlich muss man diese Grundrechte auch immer gegeneinander abwägen. Ja, also man muss natürlich aufpassen, dass es nicht so sehr in die eine Richtung geht und nicht so sehr in die andere. Aber ich habe schon den Eindruck, auch im Zusammenhang mit diesem ganzen Vorratsdatenspeicherungskomplex, aber da kann der Herr Stauber vielleicht auch noch was dazu sagen, es eher momentan in die Richtung Datenschutz geht. Also ich kann mich zum Beispiel an diesen Fall erinnern in Deutschland mit diesem U-Bahn-Treter, wo sie ein Video gegeben hat und dann im Endeffekt die Behörden dann wochenlang gebraucht haben, um diesen Täter zu fassen, der dann auch noch abgehauen ist ins Ausland, weil sie nicht befugt waren, dieses Video in irgendeiner Weise zu verwenden. Also da frage ich mich schon, ist nicht mein Zugang. Aber das kann man auch anders sehen, ja.
War das ein privates Video oder ein öffentliches?
Es war ein Facebook-Video, was, oder?
Facebook-Video. Gibt es Widerspruch oder am Podium?
Also ich wäre schon ein Verfechter auch von anonymer Meinungsäußerung im Internet. Zumindest wenn klar ist, wer die medienrechtliche Verantwortung dafür hat. Also ich könnte ja zum Beispiel ein Weblog betreiben, ich kann das auf meinem eigenen Server auch installieren, dann ist es klar, ich muss sagen, ich betreibe das, aber ich könnte dann dort auf diesem Weblog ja ohne weiteres zulassen, dass dort Kommentare kommen oder auch Einträge von anderen. Und da finde ich schon, dass die sich nicht alle gegenüber mir als Betreiber dieser Diskussionsplattform jetzt authentifizieren müssten. Das wär ja auch sehr, sehr, möglicherweise sehr kompliziert. Und es wird ja auch die Struktur, die relativ freie Struktur im Internet ja extrem einschränken, wenn man nicht mehr irgendwo eine Webpräsenz einfach eröffnen dürfte.
Und wenn diese freie Struktur so wünschenswert ist, dann schaffen wir auch in den Zeitungen ab, dass dabei steht, wer den Artikel geschrieben hat?
Naja, es gibt ja auch Leserbriefe, da steht dabei anonym, aber Name der Redaktion bekannt. Und das ist klar, dass die Zeitung...
Ja, aber ich kann, wenn ich den Leserbrief bekomme, entscheiden, ob ich ihn veröffentliche
genau,
oder nicht.
Genau, und die Zeitung hat ja auch über die Leserbriefe die medienrechtliche Verantwortung. Und so hätte ich das jetzt auch über den Server bzw. mein Weblog und müsste natürlich auch jetzt sozusagen kontrollieren, ob die Einträge dem Medienrecht entsprechen und müsste natürlich Einträge löschen, die...
Das zur Verantwortung der sozialen Netzwerke, wie der Kollege gesagt hat, ja, aus dem Publikum.
Ganz kurz zu den zwei, drei Themen, die hier angesprochen worden sind. Eben diese medienrechtliche Verantwortung, die gibt es ja schon. Und wenn Sie einen Blog betreiben, dann sind Sie verantwortlich für das, was darauf gepostet wird. So. Aber im Facebook ist das nicht und das kann Facebook auch nur bis zu einem gewissen Grad gewährleisten. Sie versuchen es jetzt eh schon, Sie haben Algorithmen entworfen, die zum Beispiel Nacktfotos und so weiter sofort
verhindern, behindern, das geht schon viel weiter, zum Beispiel, wenn ihr ein Video selber schneidet und hochladet, wo ihr Filmmusik verwendet, über die ihr keine Rechte habt, dann lasst das Facebook nicht zu, beziehungsweise sagen sie, Achtung, sie verwenden hier Content, der eventuell geschützt ist und einem Dritten gehört, und wir machen sie darauf aufmerksam, wenn sie das posten, dann können sie dafür zur Verantwortung gezogen werden. So, das sind aber jetzt zwei verschiedene Sachen. Es geht hier am Ende vom Tag um Meinungsfreiheit und um Datenschutz bis zu einem gewissen Grad, und auch zum Beispiel, woher kommt das ganze Thema eigentlich, muss man dazu sagen, das ist schon sehr alt, das kommt eigentlich vom Briefgeheimnis, ja? Dass der Staat nicht mitliest, was früher gang und gäbe war, was sich die Bürger untereinander schreiben, weil sie könnten sich ja zum Beispiel schreiben, die Kaiserin, die mögen wir nicht oder so, ne? Oder wir wollen sie absetzen oder wir wollen eine Demokratie einführen. Und das soll auf jeden Fall gewährleistet bleiben, auch in der heutigen digitalen Welt, ja? Aber es ist ein großer Unterschied, ob man hier nach außen tritt und in der Öffentlichkeit über Facebook, und das ist für Facebook de facto nicht durchführbar, was du sagst, und es ist Facebook auch zwar nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz schon auch bis zu einem gewissen Grad klagbar, aber in der Form jetzt nicht, und ich bin schon dafür, dass nicht das Unternehmen, das die Seite betreibt, die Verantwortung trägt, sondern die Verantwortung schon beim Einzelnen bleibt, und das finde ich auch ganz wichtig, und deswegen müssen wir hier einfach abwägen, ja, was wollen wir. Ich bin dafür, auch jetzt, wer weiß, in welche Zeiten wir jetzt dann gehen werden, aber dass gerade das Briefgeheimnis und so weiter erhalten bleibt, auch in der digitalen Zeit, aber nichtsdestotrotz, wenn man hier im Facebook zum Beispiel sich outet, man könnte, was eine Zwischenlösung wäre vielleicht, oder eine Teillösung, dass man sagt, okay, man ist als Herbert Huber zwar im Facebook, ja, aber Facebook ist bekannt, wer der Herbert Huber wirklich ist, indem er das sich hinten hinaus mit einer ordentlichen E-Mail-Adresse und mit Ausweis oder was auch immer registriert hat. Das wäre eine Lösung, wo ich sage, okay, Sie müssen sich nicht mit dem eigenen Namen jetzt hineinbegeben ins Internet oder ins Facebook, wenn Sie das überhaupt nicht wollen. Aber es ist in kürzester Zeit feststellbar, wer Sie sind am Ende vom Tag, um dann tatsächlich zur Verantwortung gezogen zu werden.
Wir hatten dann noch eine Wortmeldung, bitte. Jetzt nicht mehr.
Also ich wollte kurz zu dem was sagen, was Sie gemeint haben, dass wir uns halt mit unserem Namen in Facebook anmelden sollen, allgemein in den sozialen Netzwerken. Ich finde, wir haben ja, wie mein Klassenkollege schon erwähnt hat, eigentlich Glück, dass wir in Österreich in einem demokratischen Land leben und unsere Meinung einfach frei äußern können. Aber wir können uns das gar nicht eigentlich vorstellen, wie es ist, wenn man aus einem Land kommt, wo es halt nicht der Fall ist. Und die Menschen eigentlich die Netzwerke dafür nutzen, Anhänger zu finden, die gegen die, keine Ahnung, Diktatur sind oder sowas halt. Also wir können uns das gar nicht vorstellen, aber es kommt ja eigentlich ziemlich oft vor. Und wenn wir uns sozusagen mit unserem Pass anmelden, ist es in so einem Fall ziemlich einfach, dieses Briefgeheimnis da sich da nicht einzuhalten als Staat und sich da eigentlich freien Zugang zum Chat oder was auch immer. Was auch immer zu nehmen.
Danke sehr. Da drüben bitte.
Da muss ich jetzt ganz kurz.
Ja, bis du dabei kommt das Mikro hin und Sie bitte.
Genau. Also grundsätzlich muss ich dazu sagen, die Möglichkeit gibt es jetzt schon. Also wenn der Staat den Verdacht hat, dass es in diesen Chats irgendwas nicht in Ordnung ist und hier terroristische Aktivitäten oder Kinderpornografie oder irgendwas ist, dann macht der Staat das jetzt schon. Da braucht es euch keine Sorgen machen. Die Möglichkeiten gibt es. Es gibt noch ganz wildere Geschichten wie das Darknet und so weiter, wo wirklich ja die Behörden nicht mehr wirklich drankommen, oder jetzt neuerdings die Geschichte mit den Kryptowährungen, Bitcoins und so weiter, wo sehr viel auch Geldwäsche und Sonstiges betrieben wird. Da hat der Staat zurzeit noch größere Probleme technisch, aber er kommt in jeden Chat hinein, und er kommt auch in den WhatsApp-Chat hinein, wenn er will, aber er muss vorher einen Auftrag vom Gericht bekommen quasi, dass er das tun darf, dann passiert das auch. Also da dürft ihr euch nicht einer falschen Sicherheit hier begeben, nur weil ihr mit einem falschen Namen im Facebook seid. Wenn hier der Staat die Befürchtung hat, dass irgendwas passiert ist, dann kommt er da früher oder später auch drauf, wenn es nicht wirklich im Vorhinein schon mit krimineller Absicht begangen wurde, und das ist ja bei den wenigsten in Wahrheit der Fall.
Bitte.
Also ich bin auch dafür, dass man die Anonymität abschafft, weil wenn man schon Meinung hat, die was auch nicht gut ist und so, dann sollte man dazu stehen, als wie wenn man dann sie hinter Anonymität versteckt und nicht Konsequenzen dafür tragen kann. Also ich finde, man sollte zu seiner Meinung stehen, egal was für Meinung man hat, aber man Konsequenzen davon trägt, aber da sollte man selbst nachdenken, ob man das postet oder nicht.
Ja, wir haben dann dort hinten bitte die Wortmeldung und dann wieder da vorne. Ja. Dann
Hier spricht nochmal Johannes Pulker von der HLW Auhof und ich kann mich dem Gedankenansatz vom Herrn Staubner sehr gut anschließen. Ich habe gegen die Abschaffung der Anonymität gestimmt, ganz bewusst. Und zwar deswegen, wie meine Kollegin Frau Nitsch schon erwähnt hat, ist Anonymität die Maske der Täter, aber Anonymität ist auch die Maske von Freidenkern und Nonkonformisten. Wenn ich einen Post mache, der von der Norm abweicht, muss das nicht unbedingt ein Hassposting oder irgendetwas Illegales sein. Es kann nur eine Meinung sein, die weit abseits des gedanklichen Mainstreams passiert, für die ich in irgendeine Ecke gedrängt oder einfach nur zum Boomer gemacht werden könnte. Wenn wir die Anonymität bewahren, geben wir der Gesellschaft die Möglichkeit, viel mehr verschiedene Gedankenansätze in Umlauf zu bringen und somit haben wir eine viel weitere Bandbreite an Ideologien und an Ideen, die nicht geäußert werden würden, wenn sie unter vollem Namen, unter echten Namen geäußert würden werden.
Danke. Erste Reihe noch einmal, bitte. Jetzt nicht mehr, hat sich erübrigt. Gut. War da sonst noch irgendwie, habe ich eine Wortmeldung übersehen? Es ist jederzeit möglich weiter. Wer möchte jetzt noch zu dem Anonymität ja oder nein ein abschließendes Wort am Podium sagen?
Also ich möchte gerne die letzte Wortmeldung auch noch unterstützen. Ich denke, wenn Anonymität erhalten bleibt, dann gibt es einen viel größeren Wettbewerb der Ideen und Kreativität. Und es gibt den Einzelnen natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie Meinungen auch auszuprobieren oder sich selbst irgendwie auszuprobieren in einem Online-Meinungsmarkt. Ja, das finde ich schon sehr wichtig und spannend.
Entschuldigung, da möchte ich noch einen kurzen Satz dazu sagen. Also für mich ist jetzt ist dann wieder das Argument, ich bleibe anonym, um unterschiedliche, neue, vielleicht abweichende Meinungen in den Diskurs einzubringen. Da entziehe ich mich ja wieder genau der Verantwortung. Also ich finde schon, dass das eigentlich, also wir leben ja in einer Gesellschaft, wo Meinungsfreiheit hochgehalten wird. Dann sollte ich mir ja auch keine Gedanken darüber machen, wenn ich Meinungen äußere, die vielleicht nicht mit dem gesellschaftlichen Mainstream übereinstimmen, solange ich keine beleidigende, strafrechtlich relevanten Äußerungen etc. tätige. Das ist für mich so ein bisschen ein Widerspruch.
Es gibt trotzdem diese Idee, dass abweichende Meinungen, die gesellschaftlich nicht unbedingt dem Mainstream entsprechen, dann eben auch nicht geäußert werden. Also ich möchte nur sagen, als Kommunikationswissenschaftlerin kennen Sie sicher auch diese Idee der Schweigespirale oder dieses Konzept. Ja,
aber es hat dann natürlich auch die Möglichkeit, wenn die Leute dann den Mut haben und die Verantwortung zu übernehmen, dass es zu einem gesellschaftlichen Diskurs wird. Also das kann natürlich auch das Positive sein. Bitte.
Es wurde gerade behauptet, man entzieht sich der Verantwortung für seine Äußerungen belangt zu werden, wenn man sich unter dem Deckmantel der Anonymität versteckt. Das ist in Österreich vielleicht auch wahr, weil wir in einem sehr liberalen Staat leben und man sich schon wirklich sehr extrem äußern muss, um dafür hart kritisiert zu werden oder eben Hasspostings schreiben muss. Wenn wir jetzt aber in anderen Staaten schauen, in denen es nicht so, in denen die Meinungsfreiheit nicht so offen ist, wie beispielsweise die Türkei, in der Journalisten ins Darknet ausweichen, um ihre Meinung äußern zu können, finde ich es in diesem Fall nicht unbedingt verwerflich, sich dieser Verantwortung zu entziehen, für seine Meinung belangt zu werden. Wenn es nur eine ganz offene und nicht extreme Meinung ist, dann finde ich es immer noch gut, sie anonym äußern zu dürfen, weil man sonst dafür irgendwie bestraft werden würde.
Bitte? Okay.
Ich sehe aber trotzdem keinen Grund.
Bitte noch einmal Namen und Schule, tut mir leid.
Nada von der HBLW Landwirt. Ich sehe aber trotzdem noch keinen Grund, anonym zu bleiben, weil ich glaube nicht, dass es kreative Ideen oder positive Sachen
gibt, die gegen den Regeln und Gesetzen verstößen. Und ich glaube, also wenn man jetzt nur Hasspostings postet, dann kann ich verstehen, dass man anonym bleiben will. Aber wenn es kreative Ideen und Sachen, mit der ich der Gesellschaft irgendwas nutzen kann, dann sehe ich echt keinen Grund, anonym zu bleiben. Also, ja.
Nitsch von der Halvi Auhof. Ich muss meinem Kollegen noch zustimmen. Man muss sich ja auch fragen, wohin führt das in weiteren Wegen? Was wird uns als nächstes entzogen? Besitzen wir dann wirklich noch Verantwortung und wem nützt das am meisten vor allem? Haben wir Bürger dann den größten Nutzen davon, sicher zu leben? Oder sind das die Industrien, die unsere Daten verwenden können? Wer profitiert am meisten davon?
Bitte da vorne. Also, die erübrigt. Ja.
Es ist zwar ein bisschen ein extremes Beispiel, aber nehmen wir mal an, so zu den Zeiten des Nationalsozialismus, da gab es ja die große normale Meinung, dass halt Hitler so super ist und Nationalsozialismus eigentlich was ganz Tolles ist. Und wegen dem, dass es da eigentlich keine Anonymität in dem Sinne gab bei der Wahl oder so, haben halt immer mehr mitgezogen in die Welle sozusagen und haben einfach mitgemacht, weil sie Angst hatten, ihre Meinung zu äußern. Und wir können nicht irgendwie sicher sein, dass es hier in Österreich nicht passiert. Und von was sprechen wir eigentlich? Wollen wir das nur in Österreich so machen, dass wir uns mit unserem Namen in den Medien, also in den sozialen Netzwerken anmelden wollen oder auf der ganzen Welt? Weil auf der ganzen Welt wäre es eigentlich blöd, weil wenn wir zum Beispiel, wie gesagt, in die Türkei schauen, dann wäre das viel, ja, es wäre halt einfach blöd.
Das heißt, wir sprechen über ein wünschenswertes Schlaraffenland, in dem es Meinungsfreiheit gibt, und das gilt vielleicht für ein paar demokratisch regierte Länder, aber nicht für die ganze Welt. Bitte.
Ich finde, da haben wir jetzt einmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, und zwar denjenigen, dass es bei uns sehr wohl möglich ist, seine Meinung frei zu äußern. Und jetzt liegt es eigentlich an euch, dass das auch künftig so möglich ist. Ihr müsst dafür kämpfen auch, ihr müsst dafür wählen gehen, ihr müsst dafür Parteien wählen, die auch euch diese Meinungsfreiheit zulassen und die auch ermöglichen, dass man abweichende Meinung postet. Niemand wird in Österreich verfolgt werden, wenn er Nonkonformist ist, wenn er hier Ideen verbreitet, vielleicht auch wieder die Monarchie einzuführen oder sonst irgendwas. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das so ist, und das muss auch so bleiben, und dafür müssen wir kämpfen, dass es zumindest in Österreich so bleibt, aber noch besser wäre es natürlich, wenn es auf der ganzen Welt so wäre. Aber in Österreich hier sich nicht sicher zu fühlen, ist nicht der richtige Weg. Da gibt es ein schönes Lied, ihr werdet es vielleicht nicht mehr kennen, von SDS, das nennt sich Großvater, und da singt er in einer Zeile: eine Meinung haben und dahinter stehen. Ja, das ist ein ganz wichtiges Faktum, und dazu müssen wir auch wir uns bereit erkennen. Und wenn einer Nonkonformist ist oder wenn einer abweichende Meinung hat, dann finde ich es noch wichtiger, dass es ihm Klarnamen postet und dann dafür auch eintritt. Weil wenn es ihm wichtig ist, dann soll er auch dafür kämpfen und vielleicht versuchen, dass das der Mainstream wird am Ende vom Tag. Ja. Und das ist hier in Österreich sicherlich nicht verboten, ja, außer es geht dann wieder in eine Richtung, wo man sagt, okay, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Und wenn ich irgendwelche Sachen von mir gebe, wo der Andere dadurch irgendwie sich bedroht fühlt oder Nachteile erreicht, dann darf ich es natürlich oder sollte ich es nicht posten. Ja? Aber da seid ihr alle selber in der Verantwortung. Wir reden ja heute von der Verantwortung. Da kann hier eine Aufhebung der Anonymität, glaube ich, kein Hindernis sein am Ende. Und ganz kurz, weil ich noch aufgeschrieben habe, das Briefgeheimnis ist dadurch in keinster Weise nur irgendwie betroffen, wenn man im Facebook zum Beispiel mit Klarnamen unterwegs ist. Das hat man ja trotzdem.
Bitte sehr.
Manfred Eva von der HLW Auhof. Ich möchte nur dazu sagen, dass es gibt ja auch kontroverse Meinungen, die von der Gesellschaft, von Gesellschaftsgruppen nicht anerkannt werden, und was hält die davon ab, wann man unter Klarnamen angemeldet ist, zum Beispiel ein Telefonbuch zu suchen und dann wirklich persönlich zu verfolgen, ist jetzt ein bisschen zu weit gedacht, aber theoretisch wäre es möglich. Und
machen Sie sich strafbar dadurch. Und machen sich dann strafbar.
Ja, aber es wäre möglich, und ich kann es verstehen, dass man dann unter der Maske der Anonymität bleiben möchte, weil die Wahrscheinlichkeit ist da, dass das passiert.
Hier, erste Reihe, ja.
Ich weiß, das hört sich jetzt so wie so eine kleine Drohung an. Es soll keine Drohung sein, eher so ein Reminder in gewisser Weise. Ich denke, man muss halt schon, wie gesagt, immer überlegen, was er stark kann. Gerade eben in dieser Zeit vom nach rechts rutschen in Europa. Ich meine, Ungarn hat jetzt eine Zensur eingeführt, wenn ich Bescheid weiß. Die Türkei war vor einigen Jahren noch ein ganz demokratisches Land, ist jetzt immer schlimmer. Wir wissen eh, wie es mit Erdogan ist. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ich glaube, man muss zuerst mal überlegen, was sind Hasspostings? Ich denke, dass Hasspostings eher ein Symptom als eine Krankheit sind. Ich meine, wenn ich jetzt Hasspostings verbiete, beziehungsweise mit Klarnamen darstelle, zerstöre ich ja nicht diese, sage ich jetzt mal, ziemlich gefährliche Meinung, die da aufbrodelt. Ich denke nicht, wenn ich jetzt sage, ja, okay, der Hansi Huber muss ich jetzt Hansi Huber im Facebook nennen. Natürlich wird er dann immer schreiben, hey, die scheiß Asylanten vergasen uns bitte. So jetzt mal ganz böse gesagt. Aber ich denke, die Meinung bleibt bestehen. Ich denke, es ist viel wichtiger, dass man da, naja, wir reden eh schon so viel drüber, aber dass man irgendwas gegen dieses Aufbrodeln davon irgendwie dagegen tut. Ich meine, man muss vielleicht mal drüber nachdenken, wo sind die Gründe für diese Einstellung, die jetzt irgendwie aufbrodelt. Was kann man dagegen tun? Was hat der Staat damit zu tun und was habe ich als einzelnes verantwortliches Individuum damit zu tun? Ja, voll. Genau.
Also es ist jetzt so oft von Meinung und Meinungsfreiheit die Rede gewesen. Ich muss jetzt vielleicht noch einmal, weil hier Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren sitzen, ich muss jetzt vielleicht noch einmal ganz kurz meine persönliche, ich hätte mir wahrscheinlich mit 16 Jahren nicht getraut, ein Mikrofon in die Hand zu nehmen und irgendetwas zu sagen. Ich habe dann immer erst eine Stunde später mir gedacht, das hätte ich doch sagen sollen. Das heißt, bei Meinung, und ich habe einige Zeit gebraucht, um meine Meinung kundzugeben, weil ich Meinung damit verbinde, dass ich es auch argumentieren muss. Ich kann nicht irgendetwas sagen. Und darum unterscheide ich in der Zwischenzeit auch zwischen Meinung, ja, ich bin für Meinungsfreiheit, aber das soll nicht bedeuten, dass jeder jeden Blödsinn einfach hinausplappert, weil das noch nicht Meinung ist. Es sollte auch Haltung sein. Das heißt, ich muss es argumentieren können, ich muss dahinter stehen können. Das kann man aber, glaube ich, egal ob anonym oder nicht anonym, ja auch in den sozialen Netzwerken machen. Man kann ja seine Kunst des Argumentierens anwenden und dem oder der schreiben, egal ob der jetzt anonym oder nicht anonym ist, wäre das auch eine Art von Verantwortung übernehmen, die Sie vielleicht andenken oder machen oder praktizieren, dass Sie sagen, du, das und das, was du da schreibst, das finde ich nicht. Ich finde, deshalb ist es anders. Vielleicht gibt es da noch irgendwas, was an Erfahrungen oder an Meinungen. Dann mache ich einmal auf dem Podium, weil jetzt so lange, ist es nicht letzten Endes dann, was Meinung oder zu etwas stehen bedeutet, das ist doch egal, ob es anonym ist oder nicht, letzten Endes.
Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu hören, so viele doch differenzierte und konstruktive Beiträge von Ihnen, und ich glaube auch, ich hätte das nicht gemacht in dem Alter und mich nicht in der Art geäußert. Und ich denke, das ist ja ein sehr positives Zeichen.
Vielleicht ist das die Leistung des Internets, dass alle schon viel früher anfangen, irgendeine Meinung zu posten, von sich zu geben und das schon ein bisschen geübt haben und den Mut haben.
Das ist auch irgendwie Verantwortung zu übernehmen und hier dazu zu stehen, auch sich zu äußern zu unserem Thema.
Also Milena von der HLW Landwirt. Und ich denke, dass bei der Meinungsfreiheit sollte man niemals jemanden persönlich angreifen, was aber Leute dazu neigen. Sie nutzen die Meinungsfreiheit aus, um jemanden zu beleidigen und sagen, ja, das ist eh meine Meinung. Bei einer Meinung sollte man sachlich bleiben und niemanden persönlich angreifen. Das ist meine...
Ja, früher hat man das zum Beispiel auf einen Zettel geschrieben und dann in das Schulfach gelegt oder irgendwie so. Also da hat es auch schon Methoden gegeben des anonymen Beleidigens oder des Versuchs. Bitte sehr.
Das ist ein ganz wichtiger Beitrag, nämlich es ist Meinungsfreiheit nicht überall auf der Welt dasselbe. Ja? Also wir haben eine sehr großartige Art der Meinungsfreiheit, aber auch durchaus eine einschränkende. Ja? Und da diskutieren wir genau über diese Geschichten auch, zum Beispiel sagen, okay, man darf 88 nicht in gewissen Wortspielen verwenden oder sich Hakenkreuze irgendwo hin tätowieren oder sonst irgendwas. Ja? In Amerika geht das. Amerika ist das Land der Meinungsfreiheit und da kann wirklich jeder, aber auch alles sagen. Ja? Und da kann er als Kuckucks Klan herumrennen in der Gegend und sagen, hängt die Nicht-Amerikaner unter Anführungszeichen auf, ja, und die werden nicht dafür belangt bis zu einem gewissen Grad, außer sie tun es dann tatsächlich. Ja. Und das ist so. Und da muss man schon auch als Gesellschaft sagen, was will ich für eine Art von Meinungsfreiheit? Ich will zum Beispiel schon eine Meinungsfreiheit, wo jemand sagen kann, ich bin mit der aktuellen Form der Regierung oder der Regierungsbildung oder mit der Demokratie nicht zufrieden. Ich würde finden, keine Ahnung, was weiß ich, ein König wäre mir lieber. Ja? Das darf die Regierung nicht in dermaßen in Bedrängnis bringen, dass sie dann den das deswegen verfolgt. Und das kann man dann aber schon auch, finde ich, dann dazu stehen, wenn das wirklich, was Sie ja gesagt haben, wenn das wirklich meine Meinung ist, dann sollte sie aber auch Vertretung und die Haltung besitzen und sagen, okay, jetzt stehe ich dazu, sonst sollte sie lieber vielleicht für mich behalten, wenn ich da nicht dahinter stehe. Ja? Und das ist ein bisschen die Gemengelage, was wir haben und auch die Befürchtungen für die Zukunft, du hast das ganz richtig gesagt, mit Ungarn, auch Polen, ganz, ganz wild, Zensur heutzutage und so weiter. Aber das könnt nur ihr verhindern am Ende vom Tag oder befördern, dass die Meinungsfreiheit so bleibt, wie sie ist. Und dazu gibt es leider nur alle 5 Jahre zurzeit, aber Wahlen. Ja? Und dann kann man sich anschauen, was die einzelnen Programme der Parteien sind. Und dann wählt man, wenn man das will mit der Meinungsfreiheit, idealerweise Parteien, die das eher befördern und nicht die, die eher sagen, na, wir müssen noch mehr, kontrollieren, noch mehr verfolgen und noch mehr strafen. Das ist aber in eurer Hand und deswegen ist ganz wichtig und ich hoffe, ihr werdet alle wählen jetzt am Sonntag, dass ihr auch dann das mitbestimmt am Ende, weil es ist nämlich auch eine Art von Verantwortung.
Frau Scherer-Wenzel, dieses ganz kurz noch einmal zusammenfassend, weil es jetzt um diese Meinungsfreiheit gegangen ist, aber ich habe jetzt noch eingebracht, ob es nicht egal ist, Verantwortung übernehmen kann ich, egal ob ich im Internet anonym oder nicht anonym unterwegs bin. Wir haben ja gehört, so ganz anonym ist man eh nicht. Also vielleicht so zu diesem Thema Verantwortung übernehmen, wie kann ich es machen und wie am besten lernen?
Ich sollte mich auf der einen Seite extrem früh damit auseinandersetzen oder ich oder meine Eltern in dem Fall, die Pädagoginnen und Pädagogen, dass die Kinder und auch die kleinen Kinder möglichst früh umgehen lernen mit digitalen Medien, mit Smartphones. Auf der einen Seite natürlich, was die technische Seite betrifft, auf der anderen Seite aber auch, was die Inhalte betrifft. Und also ein Thema, das nur ganz kurz angesprochen wurde in der Diskussion, ist dieses Fake-News-Thema, also diese Glaubwürdigkeit auch von Quellen auf sozialen Netzwerken und Plattformen, was heutzutage ein ganz großes Problem ist. Und nicht einmal nur die Glaubwürdigkeit, sondern auch die Qualität der Informationen, die wir uns dort holen. Ja, dass es möglicherweise einen Unterschied macht, welche Medien ich konsumiere im Internet. Dass es einen Unterschied macht, ob ich mir vielleicht die Kronenzeitung anschaue oder ob ich mir die Zeit im Bild im ORF anschaue. Ja? Also das sind, glaube ich, so wichtige Themen, die eben auch vor allem in der Schule diskutiert werden sollten, also das Thema Medienkompetenz in alle Richtungen, sowohl technisch, sowohl was den Datenschutz betrifft, aber auch was die inhaltliche Seite, wo hole ich mir denn meine Informationen und welche Informationen sind das, ist aus meiner Sicht ganz zentral.
Das Stichwort Fake News bringt mich auf die Idee und ich mache es jetzt analog, aber ich würde mir gleichzeitig wünschen, dass wir in der Zukunft der Elektronisierung sind und auf jedem Sessel schon das Profil von jedem Einzelnen, der drauf ist, eingeloggt ist und man, ohne dass er oder sie es will, der Mensch so personalisiert ist, dass dann am Sessel auch die Antwort aufleuchtet. Also ich frage jetzt einmal das Publikum, wer von Ihnen hat schon einmal Fake News verbreitet? Bitte sehr.
Alex von BRG Hammerling. Und zwar, ich glaube, da muss man zuerst einmal eingrenzen, wo man, was man als Fake News und was als normale Übertreibung darstellt. Ich denke, jeder von uns hat schon irgendwann einmal in einer Diskussion halt einfach gesagt, statt, was in der Zeitung gestanden, irgendwie 4000 irgendwas hat es gegeben und wir sagen, boah, da waren 7000. Und
ich glaub, ich glaube, das passiert dauernd. Alle Menschen Produzenten. Ich habe natürlich schon mehr gemeint, Fake News, absichtlich einmal eine Falschmeldung, genau, um auszuprobieren, wer fällt drauf hinein. Frau Gerard-Wenzel.
Nur ein kurzer Satz zu dieser Meldung, wie inwieweit Übertreibung schon zu Fake News führen kann. Also ich glaube, es kommt darauf an, wie die betreffende Information, der betreffende Artikel oder Bericht oder was es auch immer ist, als klarer Meinungsbeitrag gekennzeichnet ist oder auch nicht. Ist es als reiner Bericht ausgewiesen? Sind die Grenzen natürlich viel enger, als wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Kommentarleiste habe oder einen Leserbrief. Also diese Dinge sind ja explizit auch als Meinung ausgewiesen. Also ich glaube, darauf kommt es an.
Wenn ich das noch ganz kurz ergänzen darf, ich finde, es kommt auch darauf an, wer die Quelle dieser Fake News ist. Und ich finde es umso schlimmer, und ich dachte bis vor kurzem gar nicht, dass es überhaupt möglich ist, aber wenn die Quelle zum Beispiel die Regierung selber ist oder irgendwelche Ministerien oder sonstiges, wenn die Informationen verbreiten, wo ich davon ausgehe als Bürger, das kann ja nur stimmen, und dann hintenher draufkommen, irgendwelche Studien wurden gefälscht oder geschönt oder sonst irgendwas, nur damit sie meiner Meinung, die ich gerade jetzt vertreten will, entsprechen, dann muss ich sagen, da hört bei mir irgendwie der Spaß auf, und das ist dann auch ganz wichtig, dass man das kritisiert. Ich will von verantwortungsvollen Quellen auch richtige Ergebnisse haben und keine gefälschten Daten und keine gefälschten Studien. Und bei den News selber, bei den Fake News, ist ja oft auch so, dass hier auch Interessen verfolgt werden, um eine bestimmte Meinung zu erzielen. Und das ist natürlich auch eine Katastrophe. Ja.
Herr Rüttler, Abschlusswort.
Ich glaube, das ist natürlich ein langer Prozess, aber umso wichtiger jetzt Nachrichten oder Meldungen versuchen eben richtig einzuschätzen und damit verantwortungsvoll umgehen. Und ich glaube, wahrscheinlich wirklich wichtig ist immer eine gehörige Portion Skepsis zu haben, aber andererseits natürlich auch zu lernen, ja, wo sind halbwegs vertrauenswürdige Informationsquellen oder wen kann ich fragen, wo kann ich nachrecherchieren?
Ich bedanke mich herzlich bei allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und bei meinen Gästen am Podium für die Teilnahme an der Diskussion.
Standpunkt.
Standpunkt ist eine Veranstaltungsreihe des Bundesministeriums für Bildung. Kooperationspartner ist der ORF. Der Kurier ist Partner des Redaktionsteams.